Der Rechtsanwalt, den er auf eine Empfehlung hin beauftragte, hieß Dr. Wolf-Dieter von Gronau und strahlte eine Kompetenz aus, die den Druck auf Michaels Magen ein wenig linderte. Es war, als hätte er blind auf einem Drahtseil getanzt und wäre beim Sturz zumindest in einem Netz gelandet, das von kundigen Händen gehalten wurde. Dr. von Gronau war kein Mann, der einem Klienten ein X für ein U vormachte, selbst wenn der sich an sein X verzweifelt klammerte. Aber er war auch keiner, der jeden Keim Hoffnung plattschlug. Michael riet er, Karl Ludwig Peters anzuzeigen, um deutlich zu machen, dass er von dessen Straftaten nichts gewusst hatte. »Hilft mir das mit meinen Schulden?« fragte Michael. »Das nun gerade nicht«, antwortete Dr. von Gronau, »aber unsere Verhandlungsposition den Gläubigern gegenüber wäre glaubhafter, und sie hätten immerhin die Genugtuung.« »Ich hätte nicht gedacht, dass ich so etwas einmal zu jemandem sagen würde«, murmelte Michael, »aber davon kann ich mir nichts kaufen.« Konkrete Fakten, Namen oder Zahlen durfte Dr. von Gronau nicht preisgeben, aber er deutete an, dass Michael als Geschädigter nicht allein dastand. »Ich gehe davon aus, dass es weitere Strafanzeigen geben wird. Wenn Sie sich diesen anschließen, dürfte das auf ein erheblich höheres Strafmaß für den beschuldigten Peters hinauslaufen. Meinen Sie nicht, man sollte den Mann möglichst lange aus dem Verkehr ziehen, damit er nicht noch mehr Menschen schädigen kann?« Damit hatte der Anwalt zweifellos recht. Vielleicht reagierte ja Michael noch immer sträflich naiv, doch er vermochte sich beim besten Willen nicht vorzustellen, dass Karl Ludwig Peters etwas Vergleichbares noch einmal wagen könnte. Und die Leute, die Michael, ohne dass er etwas davon ahnte, Geld geliehen hatten, würden nichts davon zurückerhalten, indem er dazu beitrug, dass der Schuldige möglichst lange in einer Gefängniszelle eingesperrt saß. Erreichen konnte er damit einzig mehr Scham und Verstörung für die beiden Mädchen, die bäuchlings im Gras seines Gartens gelegen, in ihre Zöpfe Halme geflochten und ihre Süßigkeiten vom Markt in Genzano mit seinen Schildkröten geteilt hatten. Er schloss die Augen und sah seinen Vater vor sich, der sich mit einem Koffer in der Hand an seiner Mutter vorbeischob, bevor er sie beide verließ. Er war so jung gewesen, hatte erfüllt von Zweifel und Furcht am Eingang des Labyrinths gestanden. Hatte er sich nicht sehnlichst gewünscht, nichts wissen zu müssen, nichts von seinem Vater, der ohne Blick zurück an Bord einer neuen Fregatte davonsegelte, und nichts von seiner Mutter, die sich wie ein leckgeschlagenes Beiboot als nicht länger seetüchtig erwies? Er wollte nicht, dass Karl Ludwigs Töchter, die am Anfang ihres Lebens als Erwachsene standen, in vollem Umfang für die Taten ihres Vaters gerade stehen mussten. Der Vater würde vor Gericht gestellt und verurteilt werden. Er würde seinen Namen und seine Reputation verlieren und seine Kinder nicht länger unterstützen können. Für die zwei jungen Mädchen war das hart genug. Dass Onkel Michael zu den Geschädigten gehörte, dass jene verträumten, federleichten Sommer zwischen zirpenden Grillen und langsam durchs Gras wandernden Schildkröten Teil des Verrats waren, brauchte sie nicht noch zusätzlich zu belasten. Natürlich war das eine Illusion. Die beiden jungen Frauen lebten nicht hinter dem Mond. Sie waren die Töchter eines Finanzmaklers, die zwei und zwei zusammenzählen und sich ihren Reim darauf fraglos selbst machen konnten. Dennoch stand Michaels Entschluss fest. Er würde in den Kübel mit Dreckwäsche, die nie wieder sauber wurde, nicht noch seine Hände stecken.